Guten Morgen, liebe Insert Moin Hörer, ich bin der Daniel und guten Morgen, liebe Lisa.
Guten Morgen.
Man hört schon an deiner Stimme, es ist 7.37 Uhr, also du bist ja mein Zeuge.
Ja, und es geht einfach komplett gegen meinen Biorhythmus.
Okay, aber so viel zu dem fiesen Gerücht, wir würden das nicht alles früh morgens live aufzeichnen. Ich weiß nicht, wer sowas immer in die Welt setzt, aber das ist alles, wir sind ein Frühstückspodcast und da halten wir uns auch dran.
Ich habe sogar einen Kaffee in der Hand.
Ja, und ein Milch, was weiß ich, Brötchen. Wir haben uns letztens drüber gestritten, was so ein Franzbrötchen ist oder was, warum das überhaupt so heißt.
Und keine Ahnung. Du wolltest da Rosinen reinpacken.
Nein, es war halt mal die Geschichte. Ich war irgendwo, ich weiß nicht, wo es war, Hannover oder Hamburg oder sowas, beim Bäcker am Flughafen oder Bahnhof oder sowas. Und dann habe ich halt gefragt, was da drin ist, weil ich bin halt gegen Nusssachen so ein bisschen allergisch. Und dann war da halt so ein Brötchen mit irgendwie so braunem Zeugs dran. Und dann habe ich halt gefragt, ob das irgendwie Nuss ist und so. Und dann, ich habe gefragt, ist das Zimt? Und die so, ja, was hat sie noch gesagt? Ja, das ist ein Franzbrötchen. Und dann war so, ja, also ist das Zimt? Ja klar, das ist ein Franzbrötchen und hat mich halt so voll an. Und dann war so, ja, aber warum heißt es dann nicht Zimtbrötchen und so? Und dann, naja, war halt wieder so ein typisches, wenn man als Tourist irgendwo ist und sich nicht auskennt. Und
das muss ein Hamburger Bäcker gewesen sein, die sind sehr empfindlich, was ihre Franzbrötchen angeht.
Ja, ja, und wie gesagt, also es war auch so, ich glaube, also er hat mir dann sehr missmutig dieses Ding verkauft, aber am liebsten wäre es ihr gewesen, ich wäre überhaupt nicht der Kunde dort gewesen, weil ich nicht wusste, was das ist. Aber gut, wir schweifen völlig vom Thema ab. Lisa, du bist sonst immer als Lisa natürlich da, aber im Grunde reden wir meistens nur über deine E-Games, quasi Profession. Jetzt bist du aber mal da, weil du einen wissenschaftlichen Fachaufsatz geschrieben hast. Zu dem kommen wir gleich. Das liegt aber dran, weil du Game Studies oder sowas studiert hast. Ne? In die Richtung geht's zumindest, weil du deswegen auch schon mal bei uns zu Gast warst zum Thema.
Genau, also ich bin immer noch Studentin. Ich mache ein Masterstudium in Kulturwissenschaften und da habe ich mich quasi auf dem Bereich Game Studies, Kultur und Ästhetik, digitale Medien spezialisiert. Und der Artikel, den ich veröffentlicht habe, ist quasi meine umgeschriebene Bachelorarbeit.
Umgeschrieben oder ungeschriebene?
Umgeschrieben.
Ach so, okay. Ja, es hätte ja auch sein können, dass die noch nicht fertig ist und du quasi das schon mal vorab alles, was du hast, zusammengeschrieben hast. Ich habe es noch nicht.
Doch, die habe ich Gott sei Dank fertig schon. Die ist auch abgegeben.
War dieses Game Study spezialisieren, war das was von der Uni angeboten ist oder war das eher so, ja, sucht euch da halt selber einen Schwerpunkt raus?
Das Ding ist, dass Kulturwissenschaften bei uns in der Uni sehr, sehr breit aufgestellt sind, so wie eigentlich jede Kulturwissenschaft. Und man muss halt so ein bisschen seinen eigenen Weg darin finden. Und es wurden halt ein paar Seminare zum Thema Game Studies angeboten, vor allem von einem Dozenten. Und dadurch habe ich mich halt so ein bisschen selber darauf spezialisiert. Also es gibt kein spezielles Game Studies-Bereich bei uns in der Uni, aber immer wieder Seminare und die halt sich mit dem Thema beschäftigen.
Mhm. Ja, ich weiß das nämlich auch bei uns im Soziologiestudium war das nämlich auch so. Da gab es mehr oder weniger so eine Handvoll von der Uni nicht vorgeschriebene, aber sagen wir mal vorgegebene Schwerpunkte, aber du konntest dir auch selber aus Nebenfächern und anderen Seminaren irgendwie was Eigenes zusammenstellen und musstest dann halt zum Fachbetreuer und musstest dem sinnvoll argumentieren, warum du das so und so zusammengestellt hast und wenn du dann das gut begründen konntest, dann konntest du das auch so wählen und dann hattest du quasi keinen von der Uni vorgegebenen Schwerpunkt und hast dann quasi für dich halt entschieden. Und ich weiß nicht, ob du dann bei dir auch noch mal so ein bisschen Informatik oder sowas mit reingenommen hast, wenn du tatsächlich auf elektronische Sachen gehst.
Ich habe im Nebenfach Kulturinformatik studiert. Also sehr grundlegende Sachen der Informatik, also wirklich nicht tief gehen. Und dann hat man sich halt noch mal auf so einen Teilbereich spezialisiert. Also bei mir war es halt viel Videoschnitt und Videobearbeitung, aber man hätte auch programmieren lernen können. Aber dafür hat es leider bei mir irgendwie das Verständnis nie so ganz gereicht, obwohl ich das immer sehr, sehr spannend finde, diese Informatik und Programmierung.
Aber Videoschnitt und so hat dir natürlich jetzt dann für E-Games gut geholfen, weil ihr macht ja viel so Videoproduktion und so.
Das stimmt, das stimmt.
Und dieses Game-On-Praktikum wahrscheinlich, ne? Hat
ja auch. Ja, das war so, da habe ich so die Grundlagen dafür geschaffen und dann halt das im Praktikum weiter ausgearbeitet.
Alles richtig gemacht.
Ja, also bei Kulturwissenschaften, soweit man das richtig machen kann. Also ich muss auf jeden Fall nicht Taxi fahren.
Kommt schon noch.
Ja, wahrscheinlich.
Gut, also, aber du hast einen Fachaufsatz geschrieben, der mehr oder weniger deine zusammengefasste oder verkürzte, kondensierte Bachelorarbeit ist und der heißt Bug, Fragezeichen, Feature, Ausrufezeichen, intendierte Störung in Computerspielen. Und der ist erschienen in einer Zeitung, die heißt Die Nadel. Ist übrigens an der Stelle kleiner Exkurs, auch ein guter Spionageroman von Ken Follett. Falls das jemandem was sagt, kann ich sehr empfehlen. Wurde, glaube ich, mal mit Donald Sutherland oder sowas verfilmt, aber das nur zum Rande. Da hast du das veröffentlicht und ich lese mal vor, Zitat, die Nadel ist eine Zeitschrift, die Studentinnen, also dieses, wie heißt das, generische Femininum, der Kulturwissenschaften und Künste zusammenführt und in Austausch treten lässt. Wie kommt man denn dazu, in so einer Zeitschrift einen Artikel zu veröffentlichen?
Das habe ich tatsächlich meinem Prüfer zu verdanken, also derjenige, der meine Bachelorarbeit korrigiert hat, weil er hat mir den Call of Paper von dieser Zeitschrift geschickt und hat mich quasi dazu animiert, da meine Bachelorarbeit einzuschicken. Und das habe ich dann getan und das hat tatsächlich funktioniert. Die haben sich dann bei mir gemeldet, fanden meine Bachelorarbeit sehr schön und wollten die gerne veröffentlichen. Dann gab es natürlich noch den Prozess des Umschreibens und Verkürzens und nochmal ein bisschen, weil Bachelorarbeiten sind ja manchmal von der Formulierung her sehr hölzern, dass man es nochmal ein bisschen umgeschrieben hat, dass es ein bisschen leichter lesbar ist. Und also theoretisch habe ich es meinem Dozenten zu verdanken, dass der veröffentlicht wurde.
Ja. Aber eine Diplomarbeit zum Beispiel wird ja auch immer veröffentlicht. Natürlich nicht in so großen Rahmen. Ich weiß nicht, wie das bei Masterarbeiten ist oder bei Bachelorarbeiten. Diplomarbeiten werden ja auch zum Beispiel an der Uni immer dann irgendwie veröffentlicht. Aber klar, da kannst du dir halt dann nur weniger bestellen und oft kannst du halt eine Kopie davon bestellen. Aber das ist jetzt wirklich eine Zeitschrift, die auch kursiert, glaube ich, oder?
Genau, die kann man halt auch übers Internet bestellen und alles. Also es ist halt bei Bachelorarbeiten nicht selbstverständlich, dass sie veröffentlicht werden. Man kann halt bei uns an der Bibliothek kann man die einreichen und dann werden sie dort quasi so halb veröffentlicht, dass die halt einsehbar sind für andere Studenten. Aber dass die halt generell veröffentlicht werden, das ist nicht gang und gäbe.
Okay. Ja, ist natürlich eine Diskussion darüber, was jetzt veröffentlicht bedeutet. Also bei Diplomarbeiten, also bei meiner ist es zum Beispiel auch so, da stehen dann halt irgendwie an der Uni Bamberg stehen halt irgendwie zwei Versionen irgendwo im fünften Stock der Bibliothek, die schaut nie jemand an, aber theoretisch könnte sie jemand dort anfragen. Und zum Beispiel war es ja auch bei der Doktorarbeit vom Gutenberg oder sowas, war es ja auch so, dass natürlich alle das dann überprüfen wollten und dann wurde die Uni halt, weiß nicht, wo das war, Bayreuth oder sowas, glaube ich, wurde halt bombardiert mit Anfragen, ob sie die Kopie davon bekommen könnten. Aber grundsätzlich muss die eigentlich, das ist halt quasi so ein wissenschaftlicher Grundsatz, dass so eine Arbeit darf halt nicht geheim bleiben, sondern muss jederzeit anforderbar sein. Aber natürlich, die Praxis bedeutet, es steht halt irgendwo im Archiv oder im Keller einer Unibibliothek und verstaubt da. Wie war denn der Prozess des Kürzens? Ich glaube, das stelle ich mir brutal vor, weil das gibt nichts Schlimmeres, als sich als Autor oder Schreiber von seinen eigenen Texten zu verabschieden, weil das muss man ja knallhart machen, wenn man eine, weiß nicht, wie lang die war, 80, 100 Seiten Bachelorarbeit zusammenkürzen muss auf 15 oder wie viel es jetzt sind.
Also so lang war sie Gott sei Dank nicht. Also sie war so ungefähr, Gott, lass mich jetzt lügen, 40 Seiten lang. Und ja, also ich habe erstmal selber gekürzt, weil der Call of Paper hat halt eine bestimmte Länge vorausgesetzt und dann habe ich halt Teile der ein paar Kapitel rausgenommen, was schon schwer fiel, weil man eigentlich dachte so, okay, eigentlich baue ich dann da, wenn ich diesen theoretischen Teil rausnehme, muss ich eigentlich diese Analyse auch rausnehmen, weil die aufeinander aufbaut und dann hat man versucht halt irgendwie zu verkürzen und dann hatte ich noch einen Lektor, den Fabian, der hat da auch nochmal drüber geguckt und der hat auch wirklich konsequent angestrichen, was er seiner Meinung nach jetzt nicht so wichtig ist. Und da hat er zwischendurch schon das Herz geblutet. Aber er war auch immer sehr kulant. Er hat dann immer wirklich nachgefragt, so, willst du das wirklich rausstreichen? Ist das für dich okay? Aber auch wenn das irgendwie im ersten Moment echt brutal ist und du denkst so, Gott, ich brauche das eigentlich unbedingt drin, am Schluss hatten die meistens recht. Der Text funktioniert auch ohne die anderen Parts, die man rausstreicht.
Ja, und mein Professor, der auch meine Diplomarbeit betreut hat, hat immer gesagt, ein guter Text muss durch drei Papierkörbe gehen. Also im Zweifelsfall musst du den immer mal liegen lassen, musst wieder was wegschmeißen, musst wieder was rausschmeißen und dann wird er eigentlich erst richtig gut. Also das ist auch ein Arbeitsprozess.
Also, Das war bei mir halt auch so. Also da muss ich auch noch mal, wie gesagt, meinem Dozenten danken, weil der hat sich nach der Bachelorarbeit noch mal mit mir hingesetzt und hat meinen kompletten Text mit mir noch mal durchgesprochen und durchgegangen und hat mir Tipps gegeben. Und dann halt noch mal dann hat noch mal der Lektor drüber geguckt und alles. Also da haben schon sehr viele Augen drüber geguckt. Mhm.
Gut, also wie gesagt, ist erschienen, kann man, glaube ich, für 5 € oder sowas. Das ist eher eine Schutzgebühr und weniger eine große Summe, die man da irgendwie aufwenden muss, weil das war ja immer das Problem, wenn wir hier andere Leute an der Stelle hatten mit wissenschaftlichen Texten, dass da teilweise horrende Preise dann verlangt wurden. Also ich glaube, bei der Nina hier von Superlevel, der ihr Buch sollte ja, glaube ich, irgendwie 80 oder 90 € kosten. Und das sind dann schon Preise, wo man halt sagt, ja gut, das bestelle ich mir jetzt mal nicht irgendwie so, um da mal drin rumzuschmökern, sondern das ist ja eigentlich eher was, was dann wirklich für Bibliotheken oder sowas gedacht ist. Und bei Die Nadel habe ich nachgeschaut, das kostet irgendwie ein 5er und, glaube ich, noch ein bisschen Versandgebühr oder sowas, also zumindest akzeptableren, genau, Preisrahmen. Gut, kommen wir mal zum Inhalt. Du hast eine These da aufgestellt, und ich denke, das wird wahrscheinlich auch die zentrale These deiner Masterarbeit, ich sage immer Masterarbeit, Bachelorarbeit gewesen sein. Da ist der Wunsch schon Vater des Gedankens da wahrscheinlich, dass du auch deine Masterarbeit schon geschafft hättest.
Ach, das wäre, glaube ich, auch was man auf jeden Fall, das wäre schön, wenn die schon fertig wäre. Aber okay, das dauert noch.
Die These ist, Störung sind in Computerspielen nicht zwangsläufig etwas, was die Immersion stört. Habe ich die zentrale Kernaussage so zusammengefasst, richtig?
Genau. Meine Hauptthese ist halt, dass Störungen, vor allem wenn sie intendiert, also absichtlich in das Spiel eingebaut werden, sogar Immersion auslösen können. Also dafür sorgen können, dass ein Spieler tiefer in ein Spiel reingezogen wird, weil normalerweise hat man ja die Annahme, sobald ein Spiel gestört wird, also dieser Flow, in dem man ist, quasi unterbrochen wird, dass man dann auch gleichzeitig aus dieser Spielwelt rausgeworfen wird. Und man will wieder sich wieder bewusst ist, dass man ein Spieler ist. Dieser Prozess ist natürlich richtig, das passiert, aber es bedeutet nicht unbedingt, dass die Spielwelt gebrochen wird, sondern dass man es auch als Stilmittel benutzen kann, dass Spieler weiter in diese Spielwelt reingezogen werden und halt sich tiefer mit dem Spiel und mit dem Prozess, den sie da machen, sich involvieren.
Bevor wir dazu kommen, müssen wir vielleicht nochmal die Ebene zurückgehen, weil du fängst ja auch in deinem Aufsatz mit diesem Begriff des Flows an. Ist was jeder Spieler kennt, beziehungsweise müssen wir vielleicht sogar noch weiter ausholen. Ich glaube, das kennt jeder Mensch, aber da komme ich gleich nochmal dazu. Das definierst du ja im Prinzip so als bisschen deine Grundannahme und dann sagst du eben, ja, und im Regelfall reißen einen diese Fehler aus dem Flow raus, sie können aber auch das Gefühl verstärken. Deswegen ist dir für dich dieser Begriff des Flows so die Grundbasis des Spielens, was die Interaktion angeht. Vielleicht solltest du den nochmal irgendwie genauer erklären, wie du das auch im Aufsatz gemacht hast.
Oh, genau, der Flow beschreibt halt einen Zustand, in dem sich die Grundlage für dieses Flow-Konzept ist halt diese Beobachtung, dass Künstler komplett in ihre Arbeit versinken und sich komplett in diesem kreativen Schaffen aufgehen. Und dieses Konzept wurde von Stephen Pohl auf Computerspiele übertragen. Und er beschreibt es halt in einem Zustand, in dem Spieler halt sich quasi in so einem positiven Verlust des Selbst, der Selbstwahrnehmung finden, also dass sie sich nicht mehr als den Menschen am Controller wahrnehmen, sondern quasi im Spiel sind und die sich innerhalb dieser Geschichte verlieren. Ja. Und
ja. Bei Games kommt ja tatsächlich dieser Begriff der Immersion da noch ein bisschen mit rein, aber ich habe deswegen gesagt, das kennt, glaube ich, jeder Mensch, weil ich kenne das aus anderen Bereichen des Lebens. Also ich bringe mal als Beispiel zum Beispiel Motorradfahren, Skifahren, irgendeine Sportart oder sowas. Da ist für mich dieser Begriff des Flows ist der folgende, dass man im Grunde die Interaktionsebene verschwindet. Mhm. Nee, es gibt eigentlich, ja, genau. Ich weiß nicht gerade, ob das Sinn gibt. Also sprich, die Hand-Augen-Koordination geht quasi, du bist mit dem anderen System komplett verschmolzen. Also beim Skifahren kennt das, glaube ich, auch jeder. Wer am Anfang Ski fährt, konzentriert sich extrem auf das Fahren als solches und denkt total viel drüber nach. Oh, wo fahre ich jetzt lang? Was muss ich jetzt machen? Ah, immer den richtigen Berg- oder Talski belasten. Oh, bloß nicht die Skier überkreuzen. Man muss extrem viel drüber nachdenken, was man eigentlich macht. Und irgendwann erreicht man diesen Status des Flows beim Skifahren, beim Motorradfahren, bei Fußball spielen oder sowas, wo man eigentlich nicht mehr drüber nachdenkt, was man da macht, sondern man macht's einfach automatisch. Also sprich, oder beim Autofahren so, ich muss als Fahranfänger denke ich halt extrem viel drüber nach, in welchen Gang schalte ich jetzt, wo ist die Bremse oder vorne wird's schon irgendwie wieder rot und sowas. Und irgendwann ist es so, dass diese Hand-Augen-Koordination, also im Prinzip, das geht dir eigentlich in Fleisch und Blut über und du denkst gar nicht mehr drüber nach, was du da machst. Also du hast, glaube ich, jeder, der schon mal irgendwie längere Strecken mit dem Auto gefahren ist, weiß das selber. Du fährst Auto unterbewusst und hörst zum Beispiel Radio und natürlich nimmst du wahr, was um dich herum passiert, also hoffentlich zumindest, aber du stellst fest, oha, von der letzten halben Stunde weiß ich jetzt gar nicht mehr, was hier eigentlich genau passiert ist auf der Autobahn. Ich habe mich mehr auf die Sendung im Radio konzentriert und die ganzen mechanischen Bewegungen sind mehr oder weniger komplett unterbewusst abgelaufen und deswegen war ich in diesem Flow drin. Verstehst du, was ich meine?
Genau, also dass halt quasi diese Muscle Memory deine Bewegung übernimmt.
Genau.
Dass du nicht mehr, also auch zum Beispiel, wenn man anfängt, ein Instrument zu spielen, zum Beispiel Gitarre, am Anfang versucht man auch seine Finger zu koordinieren und die richtigen Saiten zu treffen. Und wenn man es halt ein bisschen macht und in den Flow kommt, muss man sich halt nicht mehr konzentrieren. Dann geht das quasi automatisch. Oder dass man halt auch nicht mehr die ganze Zeit auf den Controller guckt, ob man die richtige Taste trifft, sondern das geht halt einfach alles automatisch und man braucht sich nicht mehr bewusst damit auseinanderzusetzen, wie man sie jetzt diese Interaktion gestaltet, sondern man macht es quasi instinktiv.
Absolut. Muscle Memory war das Wort, was ich jetzt etwas unbeholfen in einem 10-Minuten-Monolog versucht habe zu erklären. Aber das ist genau das. Also genau der Fehler, den ich immer habe, oder das Problem beim FIFA-Spielen, ich renne halt aufs leere Tor zu und dann überlege ich, scheiße, schießen, was war das? AB drücken. Und dann ist aber eigentlich schon zu spät oder ich habe was weiß ich was. Und ein guter FIFA-Spieler, der braucht es halt nicht mehr. Der weiß instinktiv, welche Taste er drücken muss. Also das heißt, das Unterbewusstsein übernimmt es und er kann sich voll auf die Spiel- und Taktikzüge irgendwie konzentrieren. Und dann kommt da eben sowas raus. Also das quasi zur Erklärung des Flows. Und jetzt kommst du dann eben dazu und sagst, naja, eigentlich müsste man ja instinktiv denken, wenn da ein Fehler auftritt in dem Spiel, reißt ein das da raus, weil das Spiel reagiert anders, als man es erwarten müsste. Und dann kommt aber deine These, auch die du mit Beispielen belegst, dass es eben das Gegenteil der Fall sein kann. Du hast da eine, wie ich finde, interessante Entscheidung, über die ich erstmal ein bisschen gestolpert bin, von Bug und Glitch, also was quasi so deine zwei größten Sachen sind, die du als Fehler definierst. Auch da wieder ein Zitat, bei Störungen, die innerhalb des Systems Spiel entstehen, handelt es sich häufig um technische Unfälle. Sie zeigen sich in Form von Bugs, Klammer auf, Programm- und Softwarefehler, und Glitches, in Klammern, Verzerrungen in der Grafik und im Sound.
Genau.
Jetzt überlege ich gerade selber, warum ich darüber gestolpert bin, weil wenn ich jetzt das so lese, scheint es mir eigentlich recht logisch, was diese Entscheidung bedeutet.
Genau, Bugs sind für mich halt wirklich so systemzerstörende Fehler. Also quasi, wenn mein Programm abstürzt oder wenn ich es halt nicht weiter benutzen kann. Und Glitches sind halt nicht so zerstörerisch. Also man kann zwar, es ist zwar eine Störung, die auftritt, zum Beispiel, wenn jetzt auf einmal eine Figur nicht mehr angezeigt wird oder die Grafik von dieser Figur nicht mehr richtig ist, wie man es zum Beispiel bei den ganzen Assassin's Creed-Teilen immer mitbekommen hat, wo diese Bilder von diesen etwas gruselig aussehenden Figuren immer wieder das Internet kursiert sind. Und man kann aber trotzdem weiterspielen. Also das Programm läuft weiter, aber es gibt eine Verzerrung, zum Beispiel der Grafik, während bei Bugs halt wirklich die Grundsubstanz des Spiels angegriffen wird und man meistens nicht weiterspielen kann. Dadurch habe ich die beiden Sachen halt unterschieden.
Mhm. Genau, und ein Glitch ist halt auch irgendwie sowas, was ich, ein NPC-Charakter steht halt mit einem Fuß irgendwie in einem Felsen drin oder sowas. Das siehst genau. Du halt, ist halt ein Fehler in der Grafik, aber es zerstört jetzt nicht, es ist kein Showstopper, also es sorgt jetzt nicht dafür, dass du nicht weiterspielen kannst und halt ein Komplettabsturz oder was weiß ich was, oder du fällst aus dem Level raus, das ist dann halt eher ein schwerwiegender Bug, der dafür sorgt, dass du nicht weiterspielen kannst und im Zweifelsfall halt das Spiel neu laden musst oder möglicherweise sogar dein Savegame zerstört wurde. Gut, und jetzt führ doch nochmal aus den Punkt, warum solche Fehler sind in erster Linie nervig, sorgen für Shitstorms im Internet, siehe Assassin's Creed, und werden auch ganz häufig von Spielemagazinen als Fehler angekreidet. Also die Gothic-Serie ist zum Beispiel so ein bekanntes Beispiel oder diese, weiß gar nicht, wie die heißt, diese deutsche Weltraumsimulation, wo dann wirklich rauskommt, das Spiel ist in der Verkaufsversion verbuggt und deswegen bitte nicht kaufen. Also wird wirklich eine Kaufwarnung ausgesprochen. Das passt jetzt eher zu der Definition, die man halt hat. Okay, das ist ein Fehler und fehlerhafte oder fehlerbehaftete Produkte möchte man nicht haben. Also im Grunde widerspricht das komplett deiner These, dass das durchaus zur Immersion beiführen kann.
Mhm. Was war jetzt nochmal deine Frage?
Also die Frage war, wie gesagt, ich habe jetzt ja ausgeführt, was die grundsätzliche Haltung ist oder auch erstmal so diese, was man halt eigentlich über Bugs denkt. Und das widerspricht ja deiner These. Also wie kommst du dann zu deiner These, dass die Immersion dadurch verstärkt werden kann?
Genau. Ich habe mich dann halt im Hinblick auf die Immersion auf Bugs konzentriert, die halt absichtlich in ein Spiel eingebaut werden. Also jetzt nicht Fehler, die zum unabsichtlich passieren, weil es halt irgendwelche Mangel im Programmcode gibt, sondern die wirklich komplett bewusst von den Spieleentwicklern eingebaut werden. Ich habe zum Beispiel Eternal Darkness als Beispiel benutzt. Da gibt's ja diese Sanity Effects, also dass wenn du rumläufst und die Monster siehst, sinkt ja die geistige Gesundheit deiner Spielfigur. Und wenn sie relativ weit unten ist, kann es halt vorkommen, dass bestimmte Sanity-Effekte auftreten. Also es kann zum Beispiel, dass die Figur auf einmal Schritte hört, die nicht da sind, oder Angst bekommt, weil da irgendwas ist, was sie nicht einordnen kann, also dass sie ihren Sinn nicht mehr trauen kann. Aber es kann halt auch passieren, dass zum Beispiel der Controller auf einmal ausgesteckt ist und diese Warnhinweise hinkommen, ja, bitte stecke den Controller ein. Und auch wenn man dann anfängt, dran zu rütteln und so, bringt das halt nichts und man kann halt nur noch beobachten, wie seine eigene Spielfigur stirbt. Das sind halt Störungen, die absichtlich eingebaut werden von den Entwicklern und halt eine bestimmte ästhetischen Sinn verfolgen. Also da Eternal Darkness ist es zum Beispiel so, dass die Spielfigur und der Spieler dadurch auf eine Ebene gestellt werden. Also dadurch, dass weder die Spielfigur noch der Spieler seinen Sinn vertrauen kann, haben sie quasi dieselbe Ausgangssituation. Und dadurch kann sich der Spieler halt viel, viel besser in die Spielfigur reinversetzen, weil wenn meine Spielfigur Wahnvorstellungen bekommt und selbst ich als Spieler auf einmal Wahnvorstellungen bekomme, ist das halt wieder etwas, was mich halt tiefer in die Spielwelt reinzieht.
Ich musste extra mal nachschauen, was das für ein Spiel ist. Dieses Eternal Darkness war ein GameCube-Spiel 2002 mit Miyamoto war da, glaube ich, sogar beteiligt. Ich weiß, Micha wird mich umbringen, weil ich das Spiel nicht kenne. Aber gut, Micha will mich eigentlich eh immer umbringen. So viel dazu, weil ich irgendwelche Horrorspiele nicht kenne. Du hast da auch ein Beispiel gebracht, was ich extrem befremdlich oder beängstigend finde, nämlich, dass das Spiel dir sagt, magst du wirklich alle Savegames löschen? Und dann kannst du mir nur zuschauen. Ich glaube, das passiert dann nicht in echt, aber dir wird halt suggeriert, hey, alles, was du bisher gespielt hast, wird jetzt gerade gelöscht und du kannst nichts dagegen machen. Also im Prinzip.
Das Spiel macht es halt auf eine ganz schöne Art und Weise, weil immer, wenn diese Wahnvorstellungen kommen.
Also schön in Anführungsstrichen.
Ja, in Anführungsstrichen. sehr intelligent gelöst, sag ich mal so. Also wenn zum Beispiel die Spielfigur eine Wahnvorstellung hat, wird dieser Moment halt aufgelöst, in dem sie sagt, this can't be happening, und du wirst quasi dann an den letzten Speicherpunkt zurückgeworfen. Und dasselbe passiert halt auch, wenn jetzt zum Beispiel dieselben Speicherstände gelöscht werden. Also das Menü poppt auf einmal auf und du hast so einen Warnhinweis, willst du wirklich deinen kompletten Spielstand löschen? Und du drückst nein, auf gar keinen Fall, und dann löscht das Spiel halt ganz fröhlich die Speicherstände und lässt dich halt mit so einer komplett leeren Speicherkarte zurück. Und dann poppt das halt wieder, wirft das Spiel dich wieder an den letzten Speicherpunkt zurück und die Spielfigur sagt wieder, this can't be happening. Und dadurch wird halt dieser Moment aufgelöst und wird dir angezeigt, okay, das war nur eine Wahnvorstellung und es war meine Speicherstände sind alle noch da.
Fes hast du als Beispiel gebracht, wo ja auch immer wieder mit Bugs gespielt wird. Und das ist auch ein Ding, was, glaube ich, in Indie-Spielen gerne gemacht wird. Also dieses The Fall, das muss ich schauen, ob ich sage, was wir schon besprochen haben oder was wir noch besprechen werden, das weiß ich an der Stelle nicht, obwohl es natürlich alles live hier, aber da wird auch ganz oft mit so Grafikverzerreffekten und sowas gespielt, oder es wird dir so suggeriert, dass das Spiel gerade abgestürzt ist, also sprich so komische wie so früher, wenn man so Videokassetten angehalten hat im Videoplayer, dann kennst du das ja wahrscheinlich auch, dass man irgendwie dann so ein verzerrtes Bild als Standbild dann irgendwie auf einmal da hatte oder sowas. Und wenn manchmal der Videoplayer einfach irgendwie oder die Videokassette einen Hau hatte, dann ist die halt manchmal einfach hängen geblieben oder dann hat es das Band zerrissen oder so und dann ist halt genau dieses Bild irgendwie hängen geblieben oder so. Also sprich, das sind ja auch eigentlich ursprünglich Fehler, die dann dort in solchen Spielen als Stilmittel eingesetzt werden und dann, wenn ich deine These richtig verstehe, die Bindung des Spielers zum Spiel verstärken.
Genau, da wird halt so eine Art Mediennostalgie ausgelöst, weil bei Fest ist es ja am Anfang, dass es, du hast halt diese 2D-Welt, wo Gomez interagiert und dann wird ihm ja von dem Hexer Eder die kleine Mütze aufgesetzt und das ist der Moment, in dem man die Spielwelt drehen kann, was ja quasi die Grundmechanik des Spiels ist. Und wenn man halt diese Mechanik ausprobiert, dreht sich das Spiel immer schneller und irgendwann stürzt es halt ab. Und meine These ist halt, dass diese Art von ästhetischer Gestaltung dafür sorgt, dass es eine Mediennostalgie auslöst. Also dass sich Spieler da hinsetzen und denken, oh mein Gott, das ist ja genauso wie früher, als es halt noch normal war oder noch normaler war, dass Spiele regelmäßig abgestürzt sind und halt dieses DOS-Menü sich dann auf einmal geöffnet hat. Damit spielt ja auch das Spiel sehr, dass das Spiel quasi abstürzt und dann dieser Windows-Startbildschirm simuliert wird. Mhm. Und das ist halt, diese Mediennostalgie sorgt halt dafür, dass es halt dieses früher war alles besser Gefühl wieder aufkommt. Früher waren die Spiele viel schöner, früher hatten wir viel mehr Spaß damit. Und wenn man halt diese Zeiten, wo liest, also oder die Störungen, die früher halt öfters aufgetreten sind, simuliert, hat man gleichzeitig wird der Spieler gleichzeitig in diese Zeit zurückgeworfen und man kriegt halt dieses ach damals Gefühl von früher wieder.
Ist sicherlich ein Aspekt, aber wie kann man denn über quasi solche Funktionen in Spielen schreiben, ohne die legendäre Scarecrow-Szene aus dem ersten Arkham-Spiel zu erwähnen?
die hatte ich in meiner Bachelorarbeit tatsächlich.
Achso, die wurde rausgestrichen. Man kann doch nicht Batman aus irgendwas rausstreichen. Das muss ich natürlich ankreiden. Aber es geht ja auch in die Richtung, ne?
Genau, wo quasi Batman vergiftet wird und dann sich das Spiel, also dass man sich nicht nur die Wahrnehmung von Batman selber verzerrt aufgrund des Gifts, sondern auch die Wahrnehmung des Spielers, weil dann halt diese Bildstörungen auftreten. Das ist halt auch eine Form der Immersion, weil wieder der Spieler in dieselbe Position wie die Spielfigur gesteckt wird. Batman hat aufgrund des Gifts eine verzerrte Wahrnehmung und kann seinen Sinnen nicht mehr trauen und genauso kann es halt auch der Spieler nicht mehr.
Also ganz oft wird dieser Effekt ja eingesetzt, um so ein bisschen die vierte Wand zu brechen oder so. Also Kojima ist da auch ganz groß drin, dass er hier halt irgendwie zusätzliche Möglichkeiten einsetzt. Also siehe zum Beispiel, keine Ahnung, du musst einen zweiten Controller einstecken, um Psycho Mantis zu beherrschen im Bosskampf und so, solche Sachen. Das sind ja eigentlich auch, ich weiß nicht, ob es Fehler ist, aber eigentlich ist es ein Fehler, ne? Weil der Controller, mit dem du eigentlich normalerweise steuerst, ist halt nicht mehr funktionsfähig. Und das Spiel verlangt von dir, dass du einen zweiten Controller einstöpselst, weil der eben die Fähigkeit übernommen hast. Also das heißt, du als Spieler musst dort irgendwie anders reagieren und es sorgt aber eigentlich dafür, dass du halt, klar, weil Psycho Mantis greift halt auf die Geist zu oder mehr oder weniger beherrscht mit seinen Psychofähigkeiten halt den Geist von Solid Snake und sorgt dann so dafür, dass du als Spieler eben auch auf eine andere Methode wechseln musst.
Auch wieder ein Beispiel, was der Schere zum Opfer gefallen ist, weil das habe ich auch in meiner Bachelorarbeit und da ist es halt das Interessante, dass halt diese Störung halt nicht nur, dass die Störung halt quasi nicht nur die Geschichtenebene des Spieles betreffen, sondern halt wirklich die Hardware-Ebene, weil du hast einmal diesen Moment, wo halt der Controller umgesteckt wird, was du halt schon gesagt hast, wo man halt der Spieler quasi das Spiel verlassen muss, also die Geschichte des Spiels verlassen muss und sich wieder bewusst ist, okay, hier ist eine Spielekonsole vor mir und damit interagieren muss, also was man eigentlich beim Spielen selber gar nicht so wirklich bewusst ist, weil wenn ein Spiel funktioniert und auch problemlos funktioniert, vergesse ich ja, dass ich mal so rückt das Medium in den Hintergrund. Ich vergesse quasi, dass ich es mit einer schwarzen Box und einem Controller zu tun habe und verliere mich halt in der Geschichte. Aber an diesem Punkt muss man sich halt wieder seiner Situation als Spieler bewusst sein und so interagieren. Das passiert ja auch in dem Moment, wo Zeitmomentis deine Speicherkarte ausliest und dir sagt, huch, du spielst also gerne Rollenspiele und da halt den Spieler wieder bewusst werden lässt, dass er ein Spieler ist. Aber gleichzeitig, also das ist ja halt gerade dieses Spannende, dass halt man sich quasi seiner medialen Situation bewusst ist, also sich bewusst ist, okay, ich bin ein Spieler, ich habe ein Controller in der Hand und ich spiele ein Spiel, aber gleichzeitig viel, viel tiefer in der Geschichte ist, weil der Zeitmoment ist ja nicht nur die Gedanken von der Spielfigur liest, sondern gleichzeitig deine Gedanken als Spieler liest. Also dich auf einmal als Spieler selber anspricht und nicht über die Spielfigur.
Ja, also ich bezeichne sowas gerne mal so als Taschenspielertricks, aber die funktionieren halt, ne? Weil man in dem Moment weil man halt auch nicht damit rechnet. Also sprich, du rechnest halt nicht damit, dass du als Spieler angesprochen wirst. Und wir hatten das letztens in dem Until Dawn Cast, wo man auch von diesem Psychologen so direkt angesprochen wird, aber du weißt nie, spricht er jetzt wirklich mich als Spieler an oder spricht er diese Figur an, die da sitzt beim Psychologen? Und allein das sorgt schon für so ein Unwohlsein, weil man ja weiß, unterbewusst weiß man ja immer noch, dass ein Spiel halt so ein Guckkasten ist, in dem man halt reinguckt und sieht, was dort passiert. Und du bist ja immer noch ein Stück weit entrückt von dieser Geschichte. Und wenn du auf einmal dann selbst angesprochen wirst, dann geht einem schon meistens so ein kalter Schauer über den Rücken, weil man es halt einfach nicht gewohnt ist. Jetzt hast du den Loot Cave for Destiny auch als Beispiel gebracht. Wie erhöht denn so ein Fehler? Also vielleicht müssen wir kurz erklären, was das ist für Leute, die Destiny nicht kennen oder das nicht gespielt haben. Es gab in dem Spiel die Funktion, dass quasi Loot zufällig gedroppt ist. Also sprich, es war vollkommen egal, welche Monster du erledigt hast, welches Level die hatten oder wo die waren. Der Loot wurde einfach nach dem Zufallsprinzip gedroppt. Also das heißt, wenn du relativ viel niedrig levelige Monster einfach weggemetzelt hast, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann aufgrund des Zufallsprinzips auch mal eine gute Waffe oder eine gute Rüstung oder sowas bekommen hast, relativ hoch, beziehungsweise sie wurde immer höher, je länger du gespielt hast. Und jetzt gab es so einen Keller, also nicht Keller, sondern so einen Höhleneingang, wo Monster rauskamen, niedriglevelige, die man im Prinzip als Charakter, der schon ein bisschen bessere Waffen hatte, mit einem Schuss, glaube ich, platt machen konnte. So, und die sind immer wieder endlos gespawnt. Das heißt, du bist als Spieler dahin, hast einfach immer wieder draufgeballert, in diese Höhle reingeballert und dann bist du einfach hin, hast das Zeug eingesammelt. Und das war im Prinzip halt ein Fehler im Spiel, weil man sich so, ohne dass man wirklich viel irgendwie an Raids oder sowas teilnehmen musste, konnte man sich sehr gute Ausrüstung beschaffen. Ich weiß gar nicht, ob der dann mittlerweile geschlossen wurde oder ob der immer noch so existiert, aber das ist auch ein Beispiel, was du gebracht hast. Wie erhöht denn das die Immersion?
Also das war ja quasi ein Beispiel, dass auch intendierte Störungen nicht nur von Entwicklern eingebaut werden können, sondern auch Spieler quasi absichtlich Störungen in Spielen hervorrufen können. Und dass es halt nicht nur etwas ist, was halt von Entwicklern gemacht wird, sondern was halt von beiden Seiten hervorgerufen wird. Weil normalerweise denkt man ja, warum sollte ein Spieler sein eigenes Spiel stellen? Das macht ja gar keinen Sinn. Und dadurch, dass halt quasi diese Schwächen im Programmcode zum eigenen Vorteil genutzt werden, investiert sich der Spieler natürlich automatisch mehr, weil er nach Wegen sucht, das Spiel auszutricksen. Und solche Schwächen, die halt da herrschen, zum eigenen Vorteil zu nutzen. Ein anderes Beispiel, was ich genannt habe, war auch, dass zum Beispiel Speedrunner bei bestimmte Levelstrukturen ausnutzen, wenn da zum Beispiel bei Mario ist das, glaube ich, dass man außerhalb des Levels zwischendurch laufen kann und dass dann halt solche Sachen, die zwar von den Entwicklern nicht vorgesehen sind, so komplett zum Vorteil ausgenutzt werden.
Das ist eigentlich fast bei jedem Speedrun so, wenn du dir mal anschaust, dann ist wirklich oft so, dass die dann halt sich irgendwo in die Ecke des Levels stellen und dann irgendwie zwei Granaten vor sich hinwerfen und dann werden sie aus dem Level rausgesprengt und landen mit einem Lebenspunkt noch in so einem anderen Teil des Levels. Und weil sie halt wissen, dass das funktioniert und dass man das auch überleben kann, kommen sie dann da raus und haben dann ein Drittel des Spiels übersprungen, mehr oder weniger, weil sie halt irgendwie, weil die Levels halt nebeneinander gebaut wurden und eigentlich nicht vorgesehen ist, dass es da eine Verbindung gibt, aber du kannst es halt irgendwie schaffen, dich darüber zu sprengen, durch klassische Glitches eigentlich, ne?
Genau, das ist halt eine Form des spielerischen Ungehorsams. Also man macht halt Dinge, die nicht so vorgesehen sind und eigentlich das Spiel an sich in einer gewissen Art und Weise zerstören, weil klar, wenn man die Loot Cave für sich ausnutzt, ist das natürlich scheiße für die anderen Spieler, weil die spielen das Spiel so, wie es vorgesehen ist und investieren viel Zeit und Mühe und andere Spieler suchen quasi diese Abkürzung. Aber dadurch, dass man halt so bewusst danach suchen muss und sich halt in ein Spiel investieren muss und diese Sachen einem meistens nicht in die Hände fallen. Also die Speedrunner haben ja auch wahrscheinlich 1 Million Mal diese Sachen ausprobiert und sind immer wieder am Nachjustieren, wie sie diese Schwäche im Programmcode für sich nutzen können. Dadurch haben sie halt auch eine Form der Investition in das Spiel gemacht, auch wenn es vielleicht nicht so ist, wie es vielleicht von den Programmierern am Anfang vorgesehen war. Dadurch entsteht ja auch wieder eine Form der Immersion.
Ja, und der Lootrunner hat natürlich den Vorteil, dass er ja nur für sich in Anführungsstrichen das Spiel kaputt macht und nicht für andere Spieler. Also ich finde, dann wird's halt immer kritisch, wenn Leute selber sowas machen wollen, ist mir das scheißegal, aber es wird halt immer kritisch, wenn man das irgendwie in Multiplayer-Spielen irgendwie macht oder so und dann möglicherweise halt für andere Spieler das Spiel auch zerstört. Aber so, wenn man das zu Hause für sich macht, denke ich, ist da kein Problem drin. Gut, jetzt hat mich am Anfang noch interessiert, wie ist denn das Thema deiner Masterarbeit? Geht es in die gleiche Richtung oder?
Soweit bin ich in meinem Studium leider noch gar nicht. Ach so. Also ich bin jetzt im zweiten Fachsemester und habe also noch ein komplettes Jahr vor mir. Aber ich werde auf jeden Fall wieder über Videospiele schreiben.
Okay, aber da das so genaue viel Thema liegt noch nicht fest.
Nee, ich habe jetzt im letzten Semester habe ich genau über diesen spielerischen Ungehorsam ein Essay geschrieben, also wie quasi Spielverderber zu Spieldesignern werden können. Also dass man quasi, also die Grundthese ist, dass dadurch, dass man halt so eine gewisse Form an Freiheit innerhalb eines regelbasierten Systems hat, das zum Beispiel Videospiele sind, indem man dann quasi Schwächen im Programmcode für sich ausnutzt, werden die Spieler selber halt zu Spieldesignern und schreiben quasi ein Spiel um und machen und finden ihre eigenen Regeln innerhalb der Regeln. Also zum Beispiel dieses Base Jumpen aus GTA 3, ich weiß nicht, ob du es kennst. Also da haben ja Leute quasi entdeckt, dass wenn sie von besonders hohen Gebäuden springen, dass ihre Spielfigur nicht ihre komplette Lebensenergie verliert, sondern noch einen minimalen Teil überbehält. Und dann haben sie quasi ein Spiel draus gemacht, dass sie immer höhere Punkte in dem Spiel gesucht haben und von da runtergesprungen sind. Und haben quasi außerhalb des Spiels in Foren darüber Buch geführt und haben Wettbewerbe darin ausgeführt und sowas. Und dass halt so solche Momente halt auch eine Form der kreativen Freiheit ist und dass sich halt im Regelbruch auch Momente der Kreativität finden lassen. Vielleicht schreibe ich darüber, vielleicht finde ich noch ein komplett anderes Thema. Ich bin noch ein bisschen auf der Suche. Und lass mich da. Ja, das stimmt. Ich lasse mir auch noch ein bisschen Zeit. Das ist ja immer das Schöne am Studieren.
Okay. Und es ist halt das Coole auch bei Spielen, dass man über sowas diskutieren kann, weil in anderen Medienformen kannst du ja nicht irgendwie selber einen kreativen Umgang damit finden, weil ja, du kriegst halt was vorgesetzt und kannst jetzt nicht sagen, ich probiere da mal was aus oder so. Und das,
genau. Ja. Und das Schöne ist, dass bei meiner Uni halt auch jetzt dieser Videospielbereich immer weiter ausgebaut wird. Also wir haben auch zum Beispiel ein Forschungsinstitut, was sich komplett mit dem Thema Gamification auseinandersetzt und die auch wirklich selber Spiele programmieren. Die entwickeln zum Beispiel gerade ein Audio-Game, glaube ich. Und auch an dem Institut, wo ich auch zwischendurch arbeite, wird der Punkt halt auch immer entscheidender und wichtiger. Und dann werden halt auch solche Themen wie Simulation immer wieder aufgenommen. Also in diesem Bereich steckt auf jeden Fall eine Menge Potenzial und viele spannende Bereiche, mit denen man sich auseinandersetzen kann.
Was ist für eine Uni?
Ich studiere an der Leuphana Universität in Lüneburg.
Ah, okay. Ja, ich war mir nicht sicher, ob wir es am Anfang erwähnt hatten. Falls jetzt jemand sich dafür interessiert und gerade in dem Alter ist, wo man sich für Studiengänge entscheiden muss oder möglicherweise nochmal irgendwie ein Aufbaustudium oder was dranhängen will, dann.
Genau, wenn man das macht, werden, glaube ich, 2 Studiengänge, in denen das passen könnte. Das eine ist Digital Media und das andere ist Kulturwissenschaften. Mhm.
Gut, Lisa, dann vielen Dank. Also wie gesagt, fand es sehr interessant, da auch mal so über Spiele nachzudenken, auf so einer ja schon Meta-Ebene. Und wie gesagt, ich wünsche dir weiter alles Gute fürs Studium.
Dankeschön.
Melde dich doch mal, wenn du ein Thema für deine Masterarbeit hast oder spätestens, wenn die dann auch in irgendeinem Aufsatz erschienen ist, dann können wir ja nochmal drüber plaudern. Und sonst bist du natürlich jederzeit sowieso immer hier zu Gast, wenn es wieder um irgendwelche Episodenspiele geht oder so. Da bist du ja unser Hauptansprechpartner.
Das ist ja quasi mein Steckenpferdchen.
Das stimmt, ja. Alles klar, Lisa, dann vielen Dank fürs frühe Aufstehen und wir hören uns schon sehr bald wieder.
Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung wieder.
Gerne, ciao.
Tschüss.